hören einen Podcast der Sendung Bibliotheksdialog im Stadtgespräch auf Radio Frei mit Dr. Michael Lutscheid und Richard Schäfer. Dichter und Denker aus Erfurt. Vorgestellt im Bibliotheksdialog des Stadtgespräches mit Dr. Michael Lutscheid und Richard Schäfer. Zu dieser Sendung begrüßen wir auch herzlich die Hörerinnen und Hörer des Radios SRB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg sowie die Hörerinnen und Hörer von Radio Enno in Nordhausen.
Wir sind im nächsten Bibliotheksdialog. Guten Tag, Herr Lutscheid.
Guten Tag, Herr Schäfer.
Heute haben wir uns einen Mann vorgenommen, Johann Joachim Bellermann, der aus einer großen Erfurter Familie stammt. Und wenn man Google nachschaut bei Bellermann, kommt man natürlich erst zu einem Maler, der also sehr bekannt ist, aber auch hier aus Erfurt stammt, ja. Wahrscheinlich auch aus dieser Dynastie zu sehen ist. Aber wir wollen uns mit Johann Joachim Bellermann beschäftigen. Geboren 23. September 1754 in Erfurt und gestorben am 25. Oktober 1842 in Berlin. Und er wird als deutscher Theologe und Semitist bezeichnet, wenn man Wikipedia da trauen kann. Ja. Aber um gerade dieses Misstrauen dort zu erhellen, bin ich ja hier, weil Sie da mehr wissen und sagen können, war das so oder war das nicht. Was ist das Besondere an Bellermann?
An Bellermann ist das Besondere zunächst einmal, dass er ein im Grunde genommen enzyklopädisch gebildeter Mann gewesen ist. Ein Wissenschaftler und Pädagoge, der sich auf ungeheuer vielen Feldern umgetan hat. Das, was Sie schon zitiert haben, Theologe und Semitist, das ist zunächst einmal richtig. Also das sind zwei Bereiche, in denen er auch tätig geworden ist, aber das geht weit darüber hinaus. Wenn man sich das Verzeichnis seiner Schriften anschaut, dann ist das eine enorme Breite an Wissensgebieten, die er bedient hat. Und er hat eben lebenslang auch im pädagogischen Dienst gestanden, sozusagen. Er ist also nicht nur der Wissenschaftler, der im stillen Kämmerlein vor sich hin forscht, sondern er ist jemand, der diese Forschungen auch immer versucht hat, für den Unterricht, also für die Bildung der Jugend fruchtbar zu machen. Und nicht alles natürlich aus Spezialforschung kann man in den Schulunterricht umsetzen, aber vieles hat er versucht, in seine Lehrtätigkeit einzubringen.
Und er ist also eine echte Erfurter Puffbohne und man kann also dann daraus schließen, dass er auch den klassischen Erfurter Bildungsweg gegangen ist, entweder Barfüßerschule, Ratsgymnasium, Universität oder Kaufmannsschule, Ratsgymnasium, Universität. Das ist bei ihm wahrscheinlich identisch.
Ja, Sie liegen völlig richtig mit dieser Vermutung. Das ist in der Tat so. Das ist ja auch schön über einige Jahrhunderte hinweg, weil es eine Kontinuität auch zeigt und eine sozusagen eine Fürsorge auch der in der Stadt Verantwortlichen, die dafür gesorgt haben und denen es darauf ankam, dass die sogenannten Landeskinder den Bildungsweg, wenn sie das wollten, im Grunde genommen geschlossen hier in der Heimatstadt absolvieren konnten. Und so ist das auch bei Johann Joachim Bellermann. Sie haben schon gesagt, wann er geboren ist, 1754. Der Vater war tätig als, war ein Wollwarenfabrikant. Die Familie selbst ist auch alteingesessen in Erfurt und hat auch schon vor Johann Joachim Bellermann immer mal Wissenschaftler und Künstler hervorgebracht und im 19. Jahrhundert dann auch, das haben Sie schon erwähnt. Und, es ist genauso, wie Sie es gesagt haben, der Johann Joachim Bellermann hat die Barfüßerschule besucht, in deren Gemeindebezirk wohnt die Familie, er ist auch da getauft worden, also er besucht die Gemeindeschule zunächst und geht dann von 1768 bis 1772 auf das Ratsgymnasium im Augustinerkloster. Also der ganz typische Weg, den Sie beschrieben haben. 1772 beginnt er mit dem Studium. Das ist also in einem Alter, wo wir heute auch in der Regel zu studieren beginnen, also mit 18 Jahren etwa. Er hat zunächst in Erfurt an der Universität studiert, hat sich mit philologischen und theologischen Studien beschäftigt. Und er hat hier durchaus bekannte Lehrer gehabt. Das ist in der Zeit, als schon wieder ein bisschen im Abklingen, aber noch aktiv die Reform der Universität versucht wird, in die auch Wieland involviert war, der dann aber recht bald von Erfurt nach Weimar weggeht. Aber zu den Professoren, die zu dieser Zeit hier waren und sozusagen den Reformgedanken mitgetragen haben, gehörten unter anderem Frohrieb, ein theologischer Professor, und Meusel, der in der Philosophischen Fakultät gelehrt hat und unter anderem also Geschichte vertreten hat. Und bei diesen Männern, die Gedanken der Aufklärung vertreten, hat Bellermann unter anderem als junger Student gehört hier in Erfurt.
Herr Lutschert, wenn man jetzt seine Lebensdaten grob mal ins Auge nimmt, dann ist er ja direkter Zeitgenosse von Goethe und Schiller.
Ja.
Gibt es da Berührungspunkte?
Direkte Berührungspunkte kann ich nicht benennen, aber natürlich ist die Nähe zu Weimar und die Gedanken, die von dort durch die Suche auch der Großen, der sogenannten Großen von Weimar hier in Erfurt, im Kreis um Karl Theodor von Dalberg, im Kreis um den Kammerpräsidenten von Dacheröden und so weiter sich ergeben, sind natürlich nicht ohne Einfluss auf Bellermann gewesen. Bellermann hat unter anderem hier in Erfurt schon Wilhelm von Humboldt kennengelernt, und mit Wilhelm von Humboldt verbindet ihn dann später in Berlin eine durchaus engere Beziehung. Zum einen, weil Humboldt eine Zeit lang als derjenige, der für Wissenschaft und Bildung in Preußen verantwortlich ist, gewissermaßen sein Dienstvorgesetzter ist, aber auch, weil sie wissenschaftliche Interessen geteilt haben und weil Humboldt vieles von den Forschungen von Bellermann geschätzt hat und mit ihm also auch korrespondiert hat und sich Schriften hat von ihm zuschicken lassen. Und das kommt aus sozusagen aus der geistigen Atmosphäre des späten 18. Jahrhunderts, und da spielt Weimar eine Rolle, und so wird Bellermann geprägt, und er ist ja einer der durchaus wichtigen späten Aufklärer in der Zeit um 1800.
Er hat also studiert, er hat hier auch habilitiert in Erfurt?
Also zunächst mal muss man noch sagen, er ist 1775 nach Göttingen gegangen. Göttingen, die zu dieser Zeit noch immer modernste Universität in Deutschland, in den 1740er Jahren gegründet. Und auch da hat er berühmte Lehrer, die unter anderem die Geschichtswissenschaft im 18. Jahrhundert in Deutschland geprägt haben. Also von Göttingen ist eine ganze Schule ausgegangen. Dort studiert er, kommt zwischendurch 1776 nach Erfurt zurück und macht erstmal so einen Schritt quasi in der Berufskarriere. Er lässt sich vom evangelischen Ministerium hier, also der kirchlichen Behörde für die evangelische Pfarrerschaft in der Stadt, vom evangelischen Ministerium lässt er sich prüfen und besteht die Prüfung zum Kandidaten für das Predigtamt. Also er hat die Anwartschaft, erwirbt damit die Anwartschaft sozusagen, dass er in der Zukunft mal als Prediger hier zugelassen werden kann. Und da merkt man schon auch, das ist ein zielstrebiger junger Mann, und der hat auch im Blick, ja, dass man sich auch um das spätere Leben kümmern muss. Also vom Studieren alleine geht's nicht sozusagen. In Göttingen studiert er bis 1778, dann hat er die Universität verlassen und hat auch ganz typischerweise zunächst mal eine Hauslehrerstelle angenommen. Nicht hier, nicht in Erfurt, auch nicht in Deutschland. Er ist in das Baltikum gegangen. Er hat in der Nähe von Reval, das ist das heutige Tallinn, ist er Hauslehrer geworden. 1778 und ist bis 1781 dort geblieben. Und das hat durchaus Folgen für sein späteres schriftstellerisches oder sein auch zeitgleiches schriftstellerisches Wirken.
Dichter und Denker aus Erfurt. Vorgestellt im Bibliotheksdialog des Stadtgespräches mit Dr. Michael Lutscheid und Richard Schäfer.
Im Bibliotheksdialog stellen wir heute vor Johann Joachim Bellermann, deutscher Theologe, Pädagoge und Semitist hier aus Erfurt.
Herr Lutschert, jetzt muss ich mal kurz dazwischen fragen. Reval spielte ja auch bei den Albrechts eine Rolle. Gibt es da Beziehungen zwischen Erfurt und Reval, dass da irgendeine Persönlichkeit gewohnt hat, die dann immer wieder mal Leute hier aus Thüringen dort hingezogen hat?
Wüsste ich weil nicht, dass es, ja.
Fast zufällig, ja.
Aber das ist vielleicht ein bisschen zufällig. Ich würde es mal modern erklären. Der Stellenmarkt war offensichtlich ganz gut im Baltikum. Es gab reiche Grundbesitzer dort, die sich so etwas leisten konnten. Und es spielt sicher auch eine Rolle, dass man so ein bisschen, ja, es ist ein bisschen exotisch, da mal hinzugehen und ein bisschen Welt kennenzulernen, außerdem, was man hier so hat. Das Baltikum ist in dieser Zeit eben auch stark von den Ideen der Aufklärung beeinflusst. Es gibt so eine, also ich nenne das mal so jetzt, so eine baltische Aufklärung. Das ist ja weitgehend ein deutschsprachiger Raum zu dieser Zeit. Also die Amtssprache ist Deutsch. Und das war sicher auch ein Anziehungspunkt. Und die Albrechts sind unter anderem auch dort gewesen, weil man sich da der hier geltenden Zensur entziehen konnte mit seinen Druckwerken und so weiter. Also das spielt sicher alles eine Rolle. Die Kontaktpersonen sind andere, also das ist ein Grundbesitzer, bei dem Bellermann dann war, der hat, soweit ich weiß, mit den Albrechts gar nichts zu tun.
Also Bellermann wird aber, Reval ist für ihn eine wichtige Station, ja. Denn er wird da auch in die Freimaurerloge aufgenommen.
Genau, das ist der Beginn seiner Freimaurerkarriere sozusagen, die das ganze Leben auch angehalten hat. 1779 wird er in die Revaler Loge zur Bruderliebe aufgenommen und später in Berlin, als er dann nach Berlin gegangen ist, Anfang des 19. Jahrhunderts, ist er Mitglied in den Logen zur Eintracht und später dann vor allen Dingen zu den Drei Weltkugeln. Das ist die große Mutterloge zu den Drei Weltkugeln. Also ein Freimaurer wie viele in dieser Zeit, wie ja auch Goethe und Karl Theodor von Dalberg und der Weimarer Herzog Karl August und so weiter, alles Freimaurer, da ist er in dieser Bewegung, ist er auch integriert und das ist ja auch eine typische Institution der Aufklärungszeit, diese Freimaurerei.
Bei Wikipedia wird angegeben, dass er in Erfurt auch in die Loge Karl zu den drei Rädern aufgenommen worden ist. Haben Sie da auch Kenntnisse oder ist das nur jetzt eine Vermutung?
Also das kann gut sein, das steht jetzt hier in meinen Notizen nicht, aber vielleicht habe ich das auch einfach nicht aufgeschrieben, das ist gut möglich. Vielleicht können wir noch ein Wort sagen zu diesem Aufenthalt in Reval.
Ja, auf jeden Fall.
Beziehungsweise was sich da anschließt. Johann Joachim Bellermann ist, das habe ich zu Beginn schon gesagt, ein breit interessierter Mann gewesen. Als diese Hauslehrertätigkeit 1781 endet, das endet oft dann, wenn die Kinder aus dem Kindesalter rausgewachsen sind und auf eine öffentliche Schule geschickt werden oder vielleicht sogar zur Universität gehen. Also das ist 1781 soweit. Da fährt Johann Joachim Bellermann auf eigene Faust nach St. Petersburg und guckt sich die Stadt an und nicht nur die Stadt, sondern von Petersburg aus reist er durch Russland. Nicht durch das ganze Russland natürlich, aber er hat Reisen im Russischen Reich unternommen. Und deswegen habe ich vorhin schon gesagt, das hat Folgen für seine Beschäftigung. Er hat ein Werk verfasst mit dem Titel Bemerkungen über Russland in Rücksicht auf Wissenschaft, Kunst, Religion. Zwei Teile, also umfangreich, in Erfurt 1788 gedruckt. Und wenn man da in die spärliche Bellermann-Literatur reinguckt, dann kann man lesen, dass das bis heute ein landeskundliches Werk von einigem Gewicht ist und dass das immer noch lesenswert ist natürlich und interessant für die Situation in der Zeit, als er Russland erlebt hat. Also dieses landeskundliche Interesse ist durchaus vorhanden. Ergänzen kann man das noch dadurch. Reval hat ihn natürlich dazu angeregt, auch über die Estland, diesen Raum etwas zu sagen. Also er hat Aufsätze veröffentlicht, beispielsweise in den 1780er, 1790er Jahren über die estnischen und russischen Bäder, hat er beispielsweise geschrieben. Heirats- und Hochzeitsgebräuche in Estland oder auch Jagdvergnügungen in Estland. Also sozusagen frühe Nachrichten über ein ja doch am Rande Europas, damals noch mehr als heute, am Rande Europas liegendes Land. Das hat ihn beschäftigt und er hat das vermittelt nach Deutschland. Ja, er hat in großen führenden Publikationsorganen wie dem Deutschen Merkur beispielsweise, hat er solche Aufsätze publiziert. Und damit lernt ein deutsches Publikum etwas kennen, von dem es auf anderem Wege vermutlich so nichts gewusst hätte sonst.
Sind diese Schriften auch in Russisch übersetzt worden?
Das glaube ich nicht, nein. Also soweit ich weiß nicht. Also das sind alles Schriften, die in deutscher Sprache erschienen sind. Ich glaube nicht, dass es da eine Rückkopplung sozusagen, eine Rückübersetzung gegeben hat.
Also insofern hat ihn also Reval auch geprägt für seine Weitsicht, für das Kennenlernen anderer Völker, Sitten und Bräuche, mit denen er sich auseinandersetzt und die er dann auch niederschreibt. Kommt das in seinem späteren Leben auch weiterhin vor, dass er, Sie haben erwähnt, so enzyklopädisches Wissen, dass er das noch weiter vervollkommnet und auf andere Gruppen, auf andere Volksgruppen oder Völker erweitert?
Nicht mehr durch Reisen, also das ist etwas, was in die frühe Zeit, in die Jugendzeit quasi fällt, aber die Beschäftigung, die reicht natürlich vor allen Dingen in die antiken Kulturen hinein, Griechenland insbesondere, aber auch in den sozusagen arabischen Raum, die Beschäftigung mit semitischen Sprachen, natürlich mit dem Hebräischen an erster Stelle. Also dieses Interesse für die große, weite Welt sozusagen, das bleibt lebenslang bestehen, wird dann aber eher auf einer wissenschaftlichen Ebene gepflegt, weniger als Reisender. Andere sind da aktiver gewesen. Also sein Zeitgenosse Alexander von Humboldt hat ganz Südamerika bereist und so weiter. Ja, das hat Bellermann dann nicht mehr gemacht, liegt aber vermutlich vor allen Dingen an den Berufs- und Lebensumständen. Er hatte nicht diese Freiheit, einfach weggehen zu können, sondern er war das Leben lang dann in schulischen Anstellungsverhältnissen und musste seiner täglichen Arbeit nachgehen sozusagen. Mhm.
Er wird dann hier Professor, machen wir jetzt einen großen Sprung, weiß ich nicht, er wird Direktor des Ratsgymnasiums.
Ja, also Sie haben vorhin schon danach gefragt, nach der Habilitation. Ja. Er 1782 kommt er zurück nach Erfurt, 1783 ist er Magister Legens geworden, also hat die Lehrberechtigung erworben und wird im Jahr darauf, 1784, zunächst einmal Professor der hebräischen Sprache am Ratsgymnasium. Auch interessant, ja, dass am Gymnasium im 18. Jahrhundert Hebräisch gelehrt wird. Das ist heute, glaube ich, eher ausgeschlossen oder das gibt's nur an ganz wenigen Schulen und selbst an den Universitäten ja in aller Regel nur für die Theologen das Hebräische. Gleichzeitig wird er auch außerordentlicher Professor an der Universität hier in Erfurt. Diese Ämterkombination oder Stellenkombination gibt es ganz häufig im 18. Jahrhundert. Also Professor an der Universität und auch 1784 Mitglied der Akademie gemeinnütziger Wissenschaften. Da ist er also auch aktiv geworden. Nach 10 Jahren wird er Direktor des Ratsgymnasiums. 1794 ist er dann Direktor dieser Schule. 2 Jahre zuvor, 1792, ist er zum ständigen Sekretär der Akademie berufen worden. Diese Stelle gibt es ja bis heute. Also der Sekretär der Akademie ist gewissermaßen der Geschäftsführer, würden wir vielleicht sagen. Und er ist 1790 dann auch ordentlicher Professor an der Universität. Das heißt also ein besoldeter Professor.
Was mir auffällt, aber das nur nebenbei, dem sind wir noch nie nachgegangen, also die Rektoren vom Ratsgymnasium haben immer den Rang oder in vielfältiger Weise den Rang eines Professors gehabt.
Die Lehrer am Gymnasium sind alle Professoren. Mhm. Das ist bis ins 20. Jahrhundert hinein üblich gewesen, dass die Lehrkräfte an den Gymnasien, an den höheren Schulen in der Regel den Titel des Professors verliehen bekommen haben. Also es sind Gymnasialprofessoren.
Dichter und Denker aus Erfurt. Vorgestellt im Bibliotheksdialog des Stadtgespräches mit Dr. Michael Lutscheid und Richard Schäfer.
Der Pädagoge, Theologe und Wissenschaftler Johann Joachim Bellermann war ein führendes Mitglied verschiedener Freimaurerlogen. Im nächsten Beitrag stellen wir die Werke Bellermanns näher vor.
Zu seinem Werk. Was ist seine Bedeutung als Theologe, die immer wieder hervorgerufen wird? Welche Schriften gehen da auf ihn zurück? Was sind seine theologischen Leistungen, die er hier verbracht hat?
Ja, ich würde vielleicht doch gerne noch ein Wort dazu sagen, dass seine Erfurter Laufbahn zu Beginn des 19. Jahrhunderts ja endet und er dann hier nicht mehr präsent ist. Auch ganz erstaunlich, 1803 wird er im Grunde genommen dorthin zurückgerufen, wo er Hauslehrer war. Er soll in Dorpat an der Universität Professor werden, ordentlicher Professor. In Dorpat an der Universität hat man ihn schon ins Vorlesungsverzeichnis gesetzt. Man hat ihm das Reisegeld geschickt nach Erfurt. Bellermann sagt, er kommt nicht, weil er gleichzeitig einen Ruf aus Berlin erhält, nicht. Die Universität gibt's noch gar nicht in Berlin, also kein universitäres Amt, sondern er soll Direktor des dortigen berühmten Gymnasiums zum Grauen Kloster werden. Und dafür entscheidet er sich. Also er bleibt im Schuldienst und geht also 1804 als Direktor dieses Gymnasiums nach Berlin und hat dann in vergleichbarer Weise wie hier in Erfurt Karriere gemacht. 1810 wird die Universität gegründet in Berlin, hängt mit Wilhelm von Humboldt zusammen, ja, das berühmte Humboldtsche Modell. Bellermann ist dann dort an der Universität auch gleich mit der Gründung als Privatdozent tätig geworden. Und er hat das Gymnasium hauptamtlich natürlich bis 1828 geführt, also auch schon in durchaus fortgeschrittenem Alter Direktor gewesen und ist dann in Berlin auch 1842 verstorben. Jetzt zum Werk, nach dem Sie gefragt haben, auf der theologischen Ebene zunächst einmal. Ich habe ein bisschen was hier auf den Tisch gelegt mal. Wir haben ein paar Schriften von Bellermann im Bestand. Im theologischen Bereich ist das vor allen Dingen das berühmte Reihenwerk der Theologe oder enzyklopädische Zusammenstellung des wissenswürdigsten und neuesten im Gebiete der theologischen Wissenschaften. Und jetzt ganz wichtig, für Protestanten und Katholiken. Mhm. Ja, also ein
ökumenische Wissenschaft,
ja,
sozusagen.
Ja, ja. Also das ist auch ein Zug, der mit der Aufklärung stark gemacht wird. Karl Theodor von Dalberg hat ein Gutachten in Auftrag gegeben in den 1780er Jahren, ob es möglich sei, dass katholische und evangelische Studenten gemeinsam unterrichtet werden können. Solche Gedanken sind im Geist der Zeit sozusagen. Und diese Schrift der Theologin insgesamt 7 Bänden, die Bellermann allein verfasst hat und in denen er informiert über die Gegenstände der Theologie, also in systematischer Absicht sozusagen, was gehört alles zu dieser Wissenschaft, in welcher Waffe. Welche Strömungen, welche Richtungen gibt es da und was gibt es an neuerer Literatur auch? Das hat er über Jahre hin, also der erste Band 1803 und der letzte Band 1810, also über mehrere Jahre hinweg sozusagen als alleiniger Verfasser zusammengetragen und veröffentlicht. Und das ist so wie ein Handbuch der theologischen Wissenschaften zu dieser Zeit, aus dem man sich eben informieren konnte, was ist denn so der Stand des Wissens.
Lehrbuch für Theologen geworden?
Das ist mir nicht bekannt, dass das regelrecht in den Unterricht an den Universitäten eingeführt worden ist, aber das ist auf jeden Fall rezipiert worden, es ist auch rezensiert worden, also es ist zur Kenntnis genommen worden und die Interessenten haben darauf zurückgegriffen, dass es als Lehrbuch eingeführt worden ist. An den Universitäten zu dieser Zeit ist das ja im Grunde genommen so, dass die Professoren bestimmen auf der Grundlage, welchen Werkes sie ihren Unterricht, ihre Vorlesungen gestalten. Und da will ich nicht ausschließen, dass der eine oder andere das möglicherweise zugrunde gelegt hat, aber sozusagen offizielles Lehrbuch an der Universität Erfurt oder Jena, das ist mir nicht bekannt. Im Bereich der Theologie kann man vielleicht noch sagen, dass es schon vor dieser Buchreihe der Theologe erschienen, ein Handbuch der biblischen Literatur, hat Bellermann veröffentlicht in vier Teilen zwischen 1787 und 1789. Da beschäftigt er sich vor allen Dingen mit antiker Archäologie und Geographie. Also das ist eine Art Nachschlagewerk, aus dem ein Teil, nämlich der Teil, der sich der biblischen Archäologie widmet, später auch nochmal in neuer Auflage nachgedruckt worden ist und in überarbeiteter Form. Also auch da sieht man, das sind durchaus erfolgreiche Schriften, die Bellermann vorgelegt hat. Hat immer versucht, auch also bei aller Wissenschaftlichkeit einen breiten Rezipientenkreis anzusprechen. Ja. Also im Grunde genommen auch allgemein verständlich zu sein. Es geht nicht auf allen Gebieten, er hat sich auch mit sehr abseitigen, also für den Durchschnittsinteressierten mit sehr abseitigen Dingen beschäftigt, aber er hat gerade in solchen Themen versucht, das sozusagen unters Volk zu bringen auch. Das ist ja auch ein aufklärerischer Anspruch, ja, ja dass die ja. Menschen... Dieser Richtung ist er in der Tat dann ein Gelehrter, wie sie zu dieser Zeit noch typisch sind. Also man schöpft aus der Literatur, beziehungsweise hat er natürlich beispielsweise geschnittene Steine aus dem Altertum, Gemmen. Mhm. Sowas hat er gesammelt, das hat er sich zuschicken lassen oder hat es gekauft auf Auktionen und kann dann natürlich am Material entsprechende Beschreibungen, Vergleichungen und so weiter vornehmen. Aber das hat er sozusagen nicht da abgeholt, wo man das bekommen konnte, sondern er hat es sich auf irgendeine Weise hier nach Deutschland beschafft.
Mhm. Sie haben vorhin erwähnt, dass sein Bestreben war, neue Kenntnisse auch immer wieder in die Pädagogik, in das Schulwissen hineinzubringen. Was hat er da vielleicht auch verfasst an Büchern?
Ja. Ja, also ich würde zunächst mal ganz knapp sagen, damit man einen Eindruck davon bekommt, welches die Gebiete sind, in denen er sich schriftstellerisch betätigt hat. Die Theologie haben wir schon erwähnt, die Pädagogik haben Sie gerade angesprochen, im Bereich der Philosophie, Landeskunde haben wir im Zusammenhang mit Russland und Estland schon erwähnt, die Lokalgeschichte hat sich auch mit Erfurter Themen beschäftigt, in den Naturwissenschaften hat er ganz viel publiziert und auf dem Gebiet der antiken Kultur. Also nur mal um diesen den Spannungsbogen deutlich zu machen, ja. Wenn Sie nach der Pädagogik fragen, greift Bellermann ganz aktuelle Themen auf, beispielsweise und verfasst eine Schrift mit dem Titel »Von dem Werte des Studiums der Naturwissenschaften auf Gymnasien«. Das ist durchaus noch neu zu dieser Zeit, weil die Gymnasien natürlich weitgehend auf die Sprachenbildung setzen. Im 18. Jahrhundert hat man dann schon angefangen, auch Geschichte zu unterrichten beispielsweise. Aber nach den Naturwissenschaften ausdrücklich zu fragen und ob das etwas ist, was man den Schülern beibringen sollte, das ist schon noch neu zu dieser Zeit. Ja, und da merkt man, dass wie dieses Aufklärerische sich in ganz vielen Bereichen ausprägt. Ja, bei der Frage nach den Konfessionen, nach der Frage von Unterrichtsinhalten auf den Schulen und so weiter. Der praktische Aspekt bei ihm auch immer, er hat sogenannte Schulausgaben antiker Autoren hergestellt. Also er hat aus den Werken von Cicero, Ovid, Terenz und so weiter das für die Schüler Brauchbare ausgewählt und in quasi Lehrbüchern zusammengestellt und also mit ganz praktischem Blick darauf, was kann ich denn einsetzen im Unterricht, was ist für die Schüler, also was können die erfassen aus dieser ja weit entfernt liegenden antiken Kultur.
Dichter und Denker aus Erfurt. Vorgestellt im Bibliotheksdialog des Stadtgespräches mit Dr. Michael Lutscheid und Richard Schäfer.
Der Theologe und Pädagoge Johann Joachim Bellermann aus Erfurt setzte sich intensiv dafür ein, dass die Naturwissenschaften Bestandteil des gymnasialen Unterrichts wurden. Im nächsten Beitrag wollen wir die vielfältigen Aktivitäten von Johann Joachim Bellermann noch einmal in den Mittelpunkt rücken.
Bellermann hat auch immer die Chance gehabt, seine Werke zu drucken. Also hat er immer Verleger oder Drucker an der Hand gehabt, die sein Werk also auch sofort zu Papier gebracht haben, um das mal jetzt so zu sagen.
Ja, also er hatte zunächst eine Publikationsform, die ihm automatisch quasi zur Verfügung stand. Das ist etwas Besonderes, was wir heute nicht mehr kennen in dieser Weise, sogenannte Schulprogramme. Wenn von heute von Schulprogrammen die Rede ist, denkt man daran, wie eine Schule sich pädagogisch ausrichten soll, wie das Konzept sein soll. Das ist nicht gemeint. Im 18. und vor allen Dingen im 19. Jahrhundert haben die Schulen gewissermaßen am Schuljahresende Statistiken veröffentlicht. Da steht drin, wie viele Schüler die Schule besucht haben, wer die Lehrer sind, welche Fächer unterrichtet wurden, welche Schüler die Schule verlassen haben und so weiter. Also Schulstatistik. Aber nicht allein, sondern der Anspruch war immer, dass man in diesen Schulprogrammen auch den Lehrkörper zu Wort kommen lässt mit seinen Fähigkeiten. Und den Schulprogrammen wurde in der Regel mindestens eine wissenschaftliche Abhandlung beigefügt. Und viele der Schriften, der Aufsätze Bellermanns sind in der Form des Schulprogramms erschienen. Wir haben hier etwas über die Entstehung der vorzüglichsten Bibliotheken, Naturalien und Kunstsammlungen in Erfurt. Und das ist gedruckt worden bei Gelegenheit der Herbstprüfung im Ratsgymnasium 1798. So ist das hier in Erfurt gewesen und so ist das auch in Berlin dann gewesen, dass diese Publikationsform Bellermann zur Verfügung stand. Er musste ohnehin jährlich so ein Programm veröffentlichen. Dann ergab es sich eben, dass er viele seiner Publikationen dort veröffentlicht hat. Das ist das eine und die größeren Werke natürlich, dafür hat er sich Verleger gesucht. In Berlin war kein Mangel an Verlegern, auch in Erfurt nicht natürlich. Und da er Themen behandelt hat, die auch von allgemeinem Interesse waren, hatte er da, glaube ich, keine Schwierigkeiten, Verleger zu finden. Man kann sagen ja, also in den 25 Jahren in Berlin hat er mindestens 25 wissenschaftliche Abhandlungen in den jährlichen Schulprogrammen veröffentlicht. Hier in Erfurt mindestens auch schon 10 oder mehr. Manchmal ist das auch nicht nur eine Veröffentlichung im Jahr, sondern es gibt zum Frühjahrstermin der Prüfung und zum Herbsttermin der Prüfung so eine Veröffentlichung. Also allein das sind wahrscheinlich so um die 50, 60 Aufsätze oder sind ja zum Teil längere Abhandlungen. Er hat in verschiedenen anderen Periodika veröffentlicht und er hat natürlich auch in Buchform veröffentlicht. Schwer zu überblicken. Also ich würde sagen, wenn man es zusammenzählt, kommt man sicher auf 150, 200 Veröffentlichungen werden das sein.
Herr Lutscheid, wir haben jetzt das Werk, wir haben seinen Lebenslauf in etwa bearbeitet, aber seine Familie müssen wir noch ein bisschen näher beleuchten.
Also die Familie Bellermann, Johann Joachim Bellermann, entsteht 1790. Da heiratet er Dorothea Christine Schorch. Schorch ist auch eine alte Erfurter Familie, aus der Theologen und Pädagogen und so weiter hervorgegangen sind. Und das wissen Sie jetzt vielleicht besser, es gibt einige Kinder, es gibt mindestens 2 Söhne, vielleicht sogar 3, es gibt auch eine Tochter, soweit ich das im Kopf habe. Und die Söhne auf jeden Fall haben alle auch eine wissenschaftlich-künstlerische Laufbahn eingeschlagen. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, ist es so, dass bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts immer ein Bellermann dem Lehrkörper des Gymnasiums zum Grauen Kloster in Berlin angehört hat. Zum Teil als Direktor oder eben auch als Lehrer. Aber man sagt über 100 Jahre hinweg, ein Bellermann war immer am Gymnasium, also dann auch die Enkel sozusagen, die Söhne, die Enkel und so weiter.
Wenn man nach Bellermann sucht, also man wird also auf Ferdinand Konrad Bellermann gestoßen, ein Landschaftsmaler, 1814 in Erfurt geboren, der also sicherlich zu dieser Bellermann-Dynastie dazu gehört, aber jetzt nicht unmittelbar der Spross dieses Johann Joachim Bellermann ist. Also eine Familie, ist deren Geschichte denn irgendwie erforscht, so als Familienchronik oder so? Wissen Sie da was darüber?
Nein, also das glaube ich nicht in dieser Art. Es gibt natürlich für den Johann Joachim Bellermann so ein bisschen biografische Literatur, auch von einem der Söhne, wenn ich das recht erinnere. Und es gibt natürlich Nachrufe bei seinem Tod, die auch immer biografisch angelegt sind. Und es gibt aus genealogischer Sicht im Archiv für Sippenforschung, so heißt dieses Publikationsorgan in den 1970er Jahren, glaube ich, so eine Genealogie der Familie Bellermann. Also da könnte man nachgucken, aber so eine Geschichte, die quasi auch die Aktivitäten und die schriftstellerischen Dinge und so weiter erzählt, das existiert, soweit ich weiß, bislang nicht. Es hat in der jüngeren Vergangenheit, in den zurückliegenden 10 Jahren, 2 größere Abhandlungen zu Johann Joachim Bellermann gegeben. Die eine beschäftigt sich explizit mit seinem Verhältnis zu Wilhelm von Humboldt. Also es gibt schon ein bisschen Interesse für Bellermann, aber er ist nicht ganz vergessen. In Erfurt weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob man Bellermann in Erfurt kennt. Man sollte ihn kennen. Es ist ein wichtiger Mann in der Zeit um 1800 herum, der sich mit vielen Dingen auch lokalgeschichtlich beschäftigt hat. Und das ist für die Erfurter Geschichte schon ein wichtiger Aspekt. Überaus interessant, Almanach der neuesten Fortschritte, Erfindungen und Entdeckungen in den spekulativen und positiven Wissenschaften. 7 Bände und ein Registerband. Der Registerband fehlt bei uns hier. Also ein Werk, in dem es um die Naturwissenschaften geht. Mhm. Ja, ein so ähnlich wie der Theologe, ein Riesenwerk über viele Jahre hinweg fortgeführt. Bellermann fungiert als Herausgeber, aber das wäre eigentlich nicht richtig, das nur so zu sagen, sondern er hat mehr oder weniger das alles auch geschrieben, was in diesen Bänden steht. Und da gibt es ganz viele Rezensionen, Buchrezensionen beispielsweise zu naturwissenschaftlichen Veröffentlichungen. Ja, und vielleicht, weil das mit Erfurt auch, weil man da merkt, dass Erfurt als eine Stadt des Gartenbaus und der Samenzucht und so weiter auch im Denken von Bellermann eine Rolle spielt. Er hat auch veröffentlicht zum Beispiel einen über die Versuche mit Gartenbohnen, hat er geschrieben. Er hat geschrieben Bemerkungen über die Tulpen. Und er macht auch so für uns heute vielleicht kuriose Sachen. Er hat über das Dasein des Rattenkönigs geschrieben. Die Ratten verknoten sich mit ihren Schwänzen.
Wachsen zusammen und können sich nicht zusammen. Mehr bewegen.
Das ist der Rattenkönig sozusagen. Und Bellermann hat behauptet, er hätte 1772 in Erfurt einen Rattenkönig gesehen. Mhm. Und veröffentlicht darüber 1820, also 50 Jahre später, eine Schrift über das Dasein des Rattenkönigs. Und für ihn ist das eine Tatsache, ja. Also das wird ja bestritten und das wird, man sagt, man weiß ja gar nicht, wie das funktionieren soll. Tiere müssen ja irgendwie sich ernähren auch. Wie soll das gehen? Aber für Bellermann stand das fest und der hat mit Überzeugung gesagt, er hat das gesehen in Erfurt und sowas gibt's. Und da gibt's auch bildliche Darstellungen und ganz interessant. Deswegen habe ich so ein bisschen gesagt, also auch ganz abseitige Dinge, Versuch einer Erklärung einiger morgenländischer Talismane, schreibt er, oder über die Gemmen der Alten mit dem Abraxas-Bilde, also geschnittene Steine, unglaublich, mit Münzen hat er sich beschäftigt, Bemerkungen über phönizische und punische Münzen. Ja, also war auch ein Münzensammler und unglaublich die Breite seiner Beschäftigung.
Vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Das war das Stadtgespräch mit dem letzten Bibliotheksdialog aus der Augustinerbibliothek hier in Erfurt. Wir haben im Jahr über 12 Theologen, Pädagogen hier aus Erfurt vorgestellt, die im 16. bis zum 19. Jahrhundert eine große Bedeutung für die Stadt, für die Wissenschaft und vor allem auch für das Schulwesen hier in Erfurt hatten. Wir werden die Reihe im nächsten Jahr in leicht veränderter Form fortsetzen und wünschen unseren Hörern einen guten Start in das Jahr 2019 und viel Gesundheit und Erfolg. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer.